Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Bevor es losgeht, aber ein kleiner Disclaimer aus dem Schnitt. Wir haben diese Folge am Mittwochabend aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt waren weder die Entwicklungen um Jean-Luc Dompé noch auf dem Transfermarkt rund um den HSV bekannt. Deshalb kommen sie erst in der nächsten Folge vor. Wir wünschen euch jetzt aber viel Spaß beim Hören.
Moin und willkommen bei uns hier bei einer Halbzeit HSV. Und ich klinge ein bisschen zu fröhlich nach diesem Spiel, denn ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, boah, da verhaspel ich mich schon, so wie der HSV sich verhaspelt hat, der, genau wie ich, von sich sagt, er hat nach diesem Spiel und vor dem Bayern-Spiel oben schlechte Laune, unten schlechte Laune, vorne schlechte Laune und hinten schlechte Laune. Und damit, moin Bernd.
Moin Tim, ich grüße dich. Und ich glaube, wir müssen zu Beginn der Folge gleich mal das Phrasenschwein aufstellen. Denn ich habe zwei Sätze aus der großen, weiten Welt der Fußballrhetorik mitgebracht. Und der erste ist, Stürmer werden an Toren gemessen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du bist ja im Amateurfußballbereich auch Verteidiger gewesen. Ich auch. Und ich habe Stürmer immer so ein bisschen darum beneidet. Ne? Die konnten immer vorne schön parken, 89 Minuten untertauchen, bisschen lustlos den Torwart anlaufen. Aber wenn sie dann da waren und das Ding über die Linie gedrückt haben, dann konnten sie auch echt die Helden sein und konnten von sich behaupten, dass sie ja im Grunde auch getan haben, wofür sie in der Mannschaft da sind. Und das ist bei Verteidigern ein bisschen anders immer. Ne? Wenn du da irgendwie 50 gute Gerätschen hast und die 51. für vielleicht den Elfmeter und dann verlierst du das Ding, dann gehst du mit einem schlechten Gefühl runter. Mhm. Und das führt mich so ein bisschen zu dem zweiten Satz, der auch in der, ja, im Englischsprachigen bekannt ist. Ne? Die Stürmer gewinnt dir Spiele, aber die Defensive gewinnt dir die Liga oder sorgt zumindest dafür, dass du in der Long Run in der Liga gut dastehst. Und ich glaube, der HSV zeigt momentan, dass diese Weisheit nicht immer ganz richtig sein muss. Denn es kann auch sein, wenn die Stürmer überhaupt nicht funktionieren, wenn die Stürmer nicht das bringen, was sie sollen, dann bekommst du auch in der Liga auf lange Sicht ein Problem. Und ja, wir stehen jetzt ein bisschen an einem Punkt in der Saison, an dem wir uns fragen müssen, wird das Sturmproblem für den HSV wirklich zu einem richtig großen Problem, das auch die Saisonziele gefährden kann? Und ja, die Trainer sind jetzt, denke ich, gefragt, da Lösungen drauf zu finden. Das hast du ja in der letzten Folge schon gesagt. Und machen wir uns nichts vor. Das Spiel gegen St. Pauli war da irgendwie der Offenbarungseid schlechthin, oder nicht?
Ja, voll. Ich meine, ich war ja nun einer, der in den letzten Wochen auch viel noch die Hand für die HSV-Stürmer ins Feuer gelegt hat. Und das Erste, was ich dir geschrieben habe nach Abpfiff, war, das ist jetzt vorbei. Ich war echt sehr enttäuscht und ich glaube, nochmal kurz Bezugnahme gerade zum zweiten Spruch, den du gesagt hast. Ich glaube, der geht davon aus, dass man zumindest eine halbwegs vernünftige Offensive hat, die nie, vielleicht nicht so im Bayern-Stil scored, aber die schon vernünftig scored. Und der HSV hat halt eine überhaupt nicht funktionierende Offensive. Machen wir uns nichts vor, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, war das halt echt gar nichts. Und gegen Gladbach hatte man immer noch das Narrativ, was man sich irgendwie schönreden konnte, wenn man es denn wollte, mit, naja, man hat jetzt hier halt super viele Torchancen gehabt, aber der Torhüter war halt auch gut und man hat die Chance nicht genutzt und beim nächsten Mal kann man die ja nutzen. Das am Freitag, ist jetzt schon fast eine Woche für uns her, wenn ihr das hört, ist es eine Woche her, das war ja gar nichts. Also da waren ja nicht mal richtige Torchancen dabei, aber zur Wahrheit gehört auch dazu, beide Mannschaften haben ja alles fürs 0-0 gegeben, oder?
Absolut, also man konnte wirklich zwei Mannschaften beim Scheitern beobachten, vor allem beim Scheitern daran, eine offensive Spielidee aufzuziehen. Man muss aber sagen, wenn man die 90 Minuten betrachtet, hatte St. Pauli denn in der 79. und 81. Minute dann ja doch noch diese beiden Schüsse durch Sinani und Pirka. Es waren Distanzschüsse, war jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, da haben sie offensiv brilliert. Aber man muss ja wirklich sagen, St. Pauli hatte sogar noch die besseren Chancen. Er hatte heute in der ersten Halbzeit zwei Möglichkeiten, sage ich mal, auch aus Abseitspositionen. Aber insgesamt war dieses 0-0 genau das folgerichtige Ergebnis. Mein Tipp übrigens auch. Und leider genau das, was man hätte erwarten können oder müssen von diesen beiden absolut torungefährlichen Mannschaften. Und man muss sagen, St. Pauli in der ersten Halbzeit, da hat auch wirklich gar nichts funktioniert in der Offensive. Das stimmt schon.
Ja. Gehen wir mal rein. Wir haben im Vorgespräch schon mitbekommen, dass wir beide denselben Schlüssel im Moment haben, Bent. Was haben wir uns denn da unabhängig voneinander ausgesucht?
Ja, wir haben auf die 66. Minute geschaut Und der eingewechselte Ricky J. Jones beim FC St. Pauli, über den wir auch in der Folge gesprochen haben, ja, bekommt einen langen Ball auf der linken Seite und zieht dann sehr an, sehr, sehr schnell. Ich habe danach gelesen, soll wohl auch ein Rekordsprint zu dem Zeitpunkt gewesen sein, den J. Jones danach aber dann wohl auch nochmal gebrochen hat. Auf jeden Fall ist er auf dem besten Weg, in Richtung Tor zu enteilen und wäre dann auch allein vor Daniel Heuer-Fernandes gewesen. Aber Nicolas Capaldo grätscht ihn wirklich mit einer sensationellen Grätsche noch ab. Und ja, du hast es im Vorgespräch so schön gesagt, wenn er ihn nicht trifft, steht es vielleicht 1:0 für St. Pauli. Wenn er ihn trifft, geht er wahrscheinlich vom Platz. Und wenn er den Ball trifft, macht das genau richtig und genauso macht er es. Also wirklich eine starke Aktion.
Ja, total. Also es ist halt der Inbegriff von der Schlüsselszene bei so einem 0-0-Spiel eigentlich, weil hier das Spiel in so viele Richtungen gegen den HSV kippen hätte kippen können, es aber nicht hat. Und es ist irgendwie auch so sinnbildlich, ne? Weil hinten war der HSV ja wirklich auch wieder stabil. Und das ist ja auch wirklich in den letzten Wochen. Also ich glaube, wir brauchen hier kein Fass aufmachen, dass der HSV sich defensiv stabilisiert hat in der Bundesliga. Es ist halt jetzt die Offensive. Jahrelang war es die Defensive, das große Problem kennt. Jetzt ist es halt die Offensive. Aber ich habe die Szene auch, wie schon gesagt, weil es halt so der Inbegriff für mich bei einem 0-0 von einem Schlüsselmoment ist. Weil hier zwei, drei Dinge hätten passieren können. Zwei davon waren schlecht für den HSV. Es ist Gott sei Dank genau die eine Sache passiert, die noch so gut bis okay war. Capaldo natürlich absolut lobenswert. Aber das wäre auch schon wieder sinnbildlich für den HSV gewesen, weil es wieder nur ein Pass aus dem zentralen Mittelfeld ist in die Tiefe. Und ja, gut, dass man hier nicht mit 0-1 oder mit 10 Mann weitermachen muss an der Stelle. Bei all der negativen Kritik, die wir jetzt in den letzten Minuten auch zu Recht geäußert haben, wer ist denn dein Spieler des Spiels?
Ja, es ist für mich auch Capaldo. Ich hatte kurz überlegt, ob ich Daniel Heuer-Fernandes nehme, weil er die Bälle, wie gesagt, die Schüsse von Sinani und von Pirker auch gut gehalten hat. Ich habe es mir nochmal angeguckt und das sind dann doch Bälle, bei denen man sagt, die muss ein Torwart dann noch eigentlich haben in der Bundesliga, aber sei es drum, er war da und hat vorher nicht viel auf den Kasten bekommen. Das ist dann manchmal auch gefährlich, wenn aus dem Nichts so einer kommt. Nee, es ist dann trotzdem Capaldo geworden für mich, einmal aufgrund der Szene, über die wir jetzt schon gesprochen haben, und aufgrund einer anderen Szene in der 56. Minute kurz zuvor, da leistet sich Luka Vucevic einen seltenen Aussetzer, köpft den Ball so, ja, nicht richtig zurück, aber auch nicht richtig nach vorne, auf jeden Fall verunglückt. Eigentlich so, dass Pereira Larsch den, wenn er ihn bekommt, ist er auch frei durch, aber Capaldo geht da auch quasi mit so einer fast eingesprungenen Grätsche noch dazwischen und verhindert, dass es da zu dieser dann auch wirklich sehr gefährlichen Kontersituation kommt. Und ja, bei Sky wurde das Spiel ja von Buschi und Schmiso kommentiert und die haben diese beiden Szenen auch nochmal hervorgehoben. Und ja, hast es gesagt, es gab nicht viel Positives zu sagen, vor allem nicht über den HSV an dem Abend. Aber Capaldo hat es in den beiden Szenen schon stark gemacht.
Ja, du hast es gesagt, Luka Vucevic in der einen Szene mit einer seltenen Nachlässigkeit. Abseits davon fand ich Luka Vucevic wirklich stark. Und deswegen habe ich ihn hier auch als Spieler des Spiels. Einfach mal zwei Statistiken, die das für mich untermauert haben. 10 von 12 Luftzweikämpfen gewonnen, 7 Balleroberungen und die 2 Luftzweikämpfe übrigens, die er verloren hat, waren offensive Luftzweikämpfe. Von daher geht das völlig in Ordnung für einen Innenverteidiger. Und hat vorne wahrscheinlich die größte HSV-Chance. Wenn man ehrlich sein muss, mit dem Kopfball nach der Ecke von Muheim, auch noch vor der St. Pauli-Kurve, der dann aber viel zu zentral auf Vasil geht. Er hätte hier endgültig so zum Derby-Helden werden können für den HSV, macht den Ball aber leider nicht. Dann auch nach dem Spiel ein paar unschöne Szenen hier, die ich jetzt hier an der Stelle erstmal unkommentiert lassen möchte. Es ist einfach unschön gelaufen, egal was da auch immer passiert sein mag, in beide Richtungen. Und ja, Luca hat mir wieder viel das Gefühl von Sicherheit gegeben da hinten beim HSV. Für einen 18-Jährigen sind solche Derbys halt auch nicht einfach und deswegen für mich hier der Spieler des Spiels aus HSV-Sicht und irgendwie auch bezeichnet, dass wir beide zwei Defensivspieler nehmen. Ich glaube, über die Offensive ist vielleicht eine schöne Überleitung, werden wir jetzt noch ein bisschen sprechen. Wir kommen jetzt nämlich erstmal zum Low-Performer des Spiels, Ben. Und ich weiß ja aus dem Vorgespräch, wir haben beide was Offensives. Du darfst anfangen.
Ja, ich habe wie nach dem Spiel gegen Gladbach Damien Downs und Ransford Königsdörfer. Und da kommt ja wieder der Spruch, Stürmer werden an Toren gemessen, weil sie einfach dafür in der Mannschaft da sind. Ne? Also wenn jetzt ein Spieler 6 oder 7 Spiele in Folge nicht trifft, da muss man den dafür nicht an den Pranger stellen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und wenn jemand, ich weiß nicht, 20 Abschlüsse in einem Spiel hat und du siehst, der reibt sich richtig auf und der tut richtig viel da vorne, um zum Erfolg zu kommen, aber es passt irgendwie an einem Tag nicht, dann ist es halt so. Aber wir haben darüber jetzt gesprochen, wir müssen das jetzt auch nicht nochmal weiter auswalzen, aber wenn du so ungefährlich bist wie an diesem Tag, und das war ein Derby, ich weiß das, aber es war auch der Tabellenletzte, ne? Und wenn wir, sag ich mal, vor der Saison gesagt hätten, wir spielen am 18. Spieltag, war das, am 18. Spieltag, 19. Spieltag, spielen wir als 14. beim 18., da hätten wir alle gesagt, das müssen wir gewinnen, das müssen wir richtig dringend gewinnen, dieses Spiel. Und um Spiele zu gewinnen, musst du einfach Tore schießen. Und wenn du halt zwei Mittelstürmer aus dem Mittelstürmersegment auf dem Platz hast, ist mir auch egal, wo die dann spielen, dann müssen die als Profifußballer, als Bundesligaspieler da sozusagen für eine andere Action vorne drin sorgen. Das hat mir wieder nicht gefallen. Und ja, deswegen sind das die beiden. Ich weiß, du holst gleich den richtig großen Hammer nochmal raus für die Offensive. Deswegen leg los.
Ja, ich habe die komplette HSV-Offensive. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ja, was sollen wir jetzt hier viel analysieren? Das war gar nichts. Und das war auch nichts. Ich fand es richtig zu dem Zeitpunkt im Spiel, als ich es geguckt habe, dass Merlin Polzin jetzt zu einem Dreifachwechsel greift. Bitter für Fabio Baldé, möchte ich auch an der Stelle sagen, der erst eingewechselt wird Anfang der Halbzeit für den verletzten Alexander Rössing-Lelisit und dann wieder mit ausgewechselt werden muss. Aber irgendwo auch folgerichtig, weil keiner von denen dreien da vorne, du hast über Downs und über Königsdörfer schon gesprochen, aber auch Baldé hat echt einige Situationen, wo was Gutes entstehen könnte, die er aber nicht gut ausspielt und wo ich als Fabio Vieira mich auch völlig aufgeregt hätte. Ich glaube, Vieira regt sich in der einen Szene, gerade bei dem einen Konter, auch richtig auf. Das sieht man, glaube ich, auch, wenn man genau hinschaut. Dann hat man Glatzel, Philipp und Dompe gebracht. Ja, und über die Philipp-Szene müssen wir nicht sprechen, oder?
Ja, doch,
Mitte,
das
Ende
kommt
der
gleich noch bei
zweiten
mir.
Halbzeit.
Das kommt gleich noch. Da kommst
Das
du
kommt
nicht
gleich noch.
drum
Jawohl, okay, ich dachte, ich kann es mir heute sparen, aber da mache ich es kurz und knapp. Auch Glatzel, Philipp und Dompe haben gar nichts an Torgefahr mitgebracht. Und deswegen muss man hier die komplette HSV-Offensive nennen. Das wäre jetzt Quatsch für mich. Du hast es schlau gelöst mit einem Duo, aber es wäre jetzt Quatsch für mich, einen Einzelspieler hier rauszupicken. Deswegen kriegt bei mir einmal die kompletten sechs Spieler, Alexander Rössing-Lehdi sieht ausgenommen, weil der arme Junge hat 8 Minuten oder so gespielt und hat sich dann verletzt. Aber die sechs, die es über weite Strecken des Spiels da vorne geregelt haben für den HSV, die kriegen von mir ihr Fett weg und deswegen ist das mein gesammelter Low-Performer.
Ich muss
So, bei
sagen,
einem
einmal noch
0-0.
zu Baldé. Ich
Klar.
fand, dass mit ihm schon leicht ein anderer Zug drin war. Also ich sehe es nicht ganz so kritisch bei ihm wie du, obwohl es natürlich auch nicht gut war. Aber ich fand, er ist auch ein Hamburger Jung, ne? Also ich finde, er hat schon mal so ein bisschen anderen Spirit reingebracht. Hat er auch diese Szene mit Pirker an der Eckfahne noch gehabt, wo es ein bisschen Banter gab. Das hat mir eigentlich gut gefallen, dass da mal jemand irgendwie auch mal ein bisschen für Feuer gesorgt hat. Aber ja, natürlich, was Torgefahr angeht oder was wir sonst vielleicht auch von der linken Seite kennen, war es natürlich auch sehr dünn. Und ja, die Flanken auch so ein Thema, ne? Also bei Jatta ist das ja auch immer so ein Thema, und bei dir ist er irgendwie auch nicht so richtig zum Zug gekommen. Du hast schon irgendwo auch recht, wenn man die da alle in die Verantwortung nimmt. Auf jeden Fall.
Dann bei einem 0-0, wir haben ja die Rubrik entweder Auf- oder Absteiger, aber bei einem 0-0 gegen den Tabellenletzten, was wir jetzt auch schon mehrfach vorgekaut haben, da kann es eigentlich nur Absteiger geben. Bent, du darfst anfangen.
Ja, ich habe jetzt hier nochmal Rayon Philippe. Mir ist es ein Rätsel, muss ich sagen. Warum spielt er den mit dem Außenriss? Also hast du da irgendwie eine Erklärung?
Nee.
Ich verstehe jetzt nicht. Ich habe es mir jetzt auch nicht mehr so oft angeguckt, weil es wirklich grausam ist. Also es war irgendwie die Szene, auf die alle gewartet haben, oder? So ein Überzahlkonter nach einer Ecke. Das wäre es wirklich gewesen in der 81. Und da hätten sie das Ding auch gewonnen, glaube ich. Davon erholst du dich als St. Pauli eigentlich nicht mehr, obwohl sie ja dann gegen Leipzig, gestern sind sie ganz, ganz spät noch zurückgekommen.
Ja,
Aber
liebe Grüße an David Raum an der Stelle.
ja, der ist ausgerutscht, oder? Das ist irgendwie noch so
Ja,
glatt in Hamburg.
voll ausgerutscht, ja. Nee, aber mach erst mal weiter.
Wie auch immer, das musst du anders ausspielen, wenn du die Situation erkennst. Und ich gehe davon aus, dass er gesehen hat, was er da hätte einleiten können. Und das muss auch bei der Mannschaft ein maximaler Frustmoment gewesen sein, als du siehst, okay, das geht da gerade richtig in der Hose, ist also richtig in die Hose, und Vasile nimmt den Ball einfach nur auf. Und man muss sagen, Philipp hat nicht die glücklichsten Wochen gehabt. Vielleicht haben wir noch eine gewisse Verunsicherung in der Szene angemerkt. Und tut mir irgendwo leid für ihn, weil er zwischenzeitlich auch einer war, der die HSV-Offensive so ein bisschen getragen hat. Wenn man sich auch das Spiel gegen Mainz erinnert, da hat er 2 Tore erzielt. Er hatte dann auch diese unglückliche Szene in Hoffenheim, als er 11 Meter ausrutscht. Ja, man würde ihm wünschen, dass er da irgendwie nochmal zu einem Erfolgsmoment kommt, aber momentan sehe ich das auch nicht, dass er jetzt starten würde auf dem rechten Flügel. Vielleicht ist er vorne drin besser aufgehoben, das darf man auch nicht vergessen. Er ist eigentlich auch positionsfremd da rechts außen. Aber allein für diese Szene und auch für das Potenzial, das diese Szene gehabt hätte, habe ich ihn jetzt hier als Absteiger der Woche genannt.
Ja, ich habe diese Szene aktiv verdrängt, sage ich ehrlich, wie es ist. Ich
Ja, ist auch
versuche
besser so.
durch Verdrängung damit klarzukommen, weil ich auch nicht verstehe, alles, was er in dieser Szene hätte machen können, ist besser als das, für das er sich dann am Ende entscheidet. Und hätte wahrscheinlich irgendwie zu einem halbwegs besseren Ergebnis geführt. Ein paar Dinge wahrscheinlich auch zu einem ziemlich sicheren Tor. Du läufst da, ich muss jetzt kurz drüber reden und ich glaube, ich spreche den Leuten auch ein bisschen aus der Seele. Du läufst da mit 3 Leuten gegen einen Verteidiger plus Torhüter an und vergibst das aber so kläglich. Weißt du, Vasile ist ein guter Keeper. Wenn das am Ende irgendwie ist, der fängt den Pass gut ab oder irgendwie hält er den Ball sensationell, dann sage ich ja, Kacke. Tut weh, aber ist okay, guter Torhüter, muss ich anerkennend einfach sagen. Aber das war eine Rückgabe. Dafür wirst du im Amateurfußball wirst du für sowas ausgewechselt. Ging jetzt hier nicht mehr in dem Moment. Wobei ging, glaube ich, doch noch einen Wechsel hattest du noch, aber machst du im Profifußball natürlich nicht. Aber ja. Ich komme zu meinem Absteiger und du hast schon über ihn geredet, deswegen halte ich es kurz. Das ist für mich Damien Downs. Natürlich kann man bei Damien Downs immer sagen, klar, da kann theoretisch noch was kommen. Aber was wir ja eigentlich im Winter haben wollten, war jemand, der sofort helfen kann. Natürlich nicht mit jedem Spiel 3 Toren, aber der zumindest Torgefahr ausstrahlt. Und das tut Damien Downs einfach nicht. Und das muss ich jetzt auch selber einsehen. Ich habe ihn hier lange verteidigt. Und was ihn für mich zum Absteiger macht, ist das im Volkspark jetzt die Rufe nach einem neuen Stürmer, nach einem Einsatz von Robert Glatzel und generell nach neuen Offensivspielern laut werden und das könnte ihm auch so den Platz in der Startelf jetzt erstmal wieder kosten. Und dann weiß ich nicht, ob der da so wieder so da reinrutscht, ehrlicherweise. Deswegen ist er für mich hier der Absteiger des Spiels. Er hat eine Situation, wo er im Abseits steht, wo ich mir dann aber auch denke, bei der Situation, klar, Abseits, okay, aber er vergibt die auch sehr kläglich. Dafür, dass er da einen Meter vor einem Torhüter steht, wenn er den reinschießt und dann ist die Fahne oben und wir ärgern uns alle, weil Kacke Abseits, ja, dann okay. Aber er schießt den ja nicht mal so, dass ich sage, okay, das wäre ein Tor geworden. Und das ist das, was ihn dann, glaube ich, bei mir endgültig hier auf diese Liste gebracht hat. Deswegen Damien Downs hier nochmal gesondert mein Absteiger des Spiels.
Wollen wir das einmal diskutieren? Vielleicht auch außerhalb der Reihe. Neuer Stürmer, ja, nein. Was sind da so deine Assoziationen? Vielleicht auch recht lose.
Ich sag dir ehrlich, wie ich es auch schon die letzten Tage mit anderen HSV-Fans besprochen habe, gerade im Umfeld von meinem Fanclub. Es ist so, dass ich finde, wir haben jedes Stürmerprofil im Kader, was ein Trainer haben kann. Wir haben extrem schnelle Stürmer, wir haben Konterstürmer, wir haben bullige körperliche Stürmer. Klar, Yusuf Paul ist noch verletzt, aber der kommt ja auch in 4 Wochen anscheinend wieder. Du hast ja alles und du kriegst es irgendwie nicht hin. Und was ich lieber hätte, und das weißt du auch, und das sage ich, die Zuschauer wissen es aber noch nicht, deswegen sage ich es hier, ist nochmal ein dribbelstarker Flügelspieler, weil ich das Gefühl habe, sowohl Rayan Philipp als auch Fabio Vieira sind kein richtiger Flügel, die haben ihre Stärken woanders. Und auf der anderen Seite ist ein Jean-Luc Dompé halt auch sehr viel verletzt. Und ich glaube, auch das ist ein Faktor, warum die Offensive des HSV eigentlich die ganze Saison lahmt, ist halt einfach diese hohe Abhängigkeit von einem gut spielenden Jean-Luc Dompé. Und die ist einfach nicht gegeben, weil dieser Mann, und ich kann ihm da nicht mal einen Vorwurf machen, aber man sieht, ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst du gleich dann auch gerne was zu sagen, aber ich finde, der Mann hat Angst, in Duelle zu gehen, in 1 gegen 1 Duelle zu gehen, weil er Angst hat, ein paar auf die Knochen zu kriegen, was ich verstehen kann, weil er sich nicht direkt wieder verletzen will. Aber es behindert das HSV-Spiel. Und hier einen zweiten dribbelstarken Spieler zu installieren, würde ich gerade eher begrüßen als den Stürmer, weil ich glaube, dass man eigentlich mit Robert Glatzel die Antwort schon im Kader hat. Aktuell, weil das einfach jemand ist, der diese Knipser-Mentalität mitbringt, die dem HSV gerade fehlt und der sie ja schon gezeigt hat gegen Stuttgart und sich dann tragischerweise verletzt hat, der jetzt aber wieder da ist. Und der aber, glaube ich, ein Spiel von Anfang an braucht. Ich glaube, das hat diese Saison bisher gezeigt. Hat er von Anfang an gespielt? Hat er gute Spiele gemacht? Hat er nicht von Anfang an gespielt? Lief er rum wie Falschgeld, weil das einfach nicht seine Art von Fußball ist. Das war auch schon in der zweiten Liga, fand ich so. Dass ein Robert Glatzel, wenn der von der Bank kam, nie gut war. Vielleicht manchmal schon, weil die Gegner einfach schlechter waren. Aber in den wichtigen Spielen in der zweiten Liga war der gut, wenn er von Anfang an gespielt hat, aber nicht von der Bank. Und deswegen hoffe ich einfach gerade, dass Robert Glatzel im Sturm jetzt fit ist, funktioniert, dass du mit Yusuf Paulsen und Damian Downs dann zwei hast, die du vielleicht nachlegen kannst, die vielleicht dann besser sind von der Bank als in der Startelf-Rolle. Und dass du vielleicht noch einen zweiten, es gibt ja auch mehrere Gerüchte, aber die wir heute ja nicht kommentieren, weil es alles noch zu harte Gerüchte sind und zu wenig Wahrheit dran ist, dass du einfach noch einen dribbelstarken Flügelspieler holst, der die Bälle in den Strafraum bringen kann, wenn Jean-Luc Dompé mal wieder ausfällt, weil das Thema Flanken hast du ja schon angesprochen. Jetzt habe ich genug monologisiert, jetzt interessiert mich natürlich auch, wie siehst du das? Neuer Stürmer?
Ich finde es super schwierig, wenn man jetzt sozusagen anfängt, eine Rechnung aufzumachen, was kommt einem am Ende teurer zu stehen. Ich glaube, wenn du jetzt im Winter noch einen richtig guten Stürmer holen wollen würdest, müsstest du tiefe Taschen haben. Die hat der HSV dem Vernehmen nach ja. Und man müsste sozusagen überdurchschnittlich viel Geld in die Hand nehmen, um einen Stürmer irgendwo loszueisen. Sei es als Laie, aber vermutlich dann ja eher als Kauf. Und wir können nicht in die Zukunft gucken. Es kann natürlich sein, dass du jetzt, sagen wir mal, 6 Millionen irgendwie für einen Stürmer hinlegst, der vielleicht noch ein anderes Profil hat als die wir schon haben. Ist schwierig, da jetzt noch irgendwas dazu zu bekommen, weil du hast es schon gesagt, wir haben fast alles. Ich würde sagen, so einen richtig bulligen haben wir vielleicht doch nicht. Aber vielleicht gibt es noch weitere Namen, die bei Costa und Co. Jetzt diskutiert werden. Und ich glaube, ich würde es machen. Ich nehme jetzt mal sozusagen diese Position ein, weil mal gesetzt im Fall, man spielt jetzt weiter mit den Jungs, die wir haben und die sich bisher in diesem Jahr noch überhaupt nicht bewährt haben. Das muss man ja auch so sagen. Das ist wirklich, wirklich gar nichts gewesen. Und dann ist das Transferfenster irgendwann vorbei und dann sagst du, hätten wir mal. Das wäre natürlich eine Situation, die echt bitter wäre und die auch so ein bisschen an die Abstiegssaison 2017, 2018 erinnern würde, in der HSV dann damals im Winter keinen neuen Stürmer mehr geholt hat. Deswegen würde ich mal diese Position vertreten. Ich weiß nicht, ob ihr eine Meinung dazu habt. Wenn ja, schreibt uns gerne mal, soll der HSV noch einen Stürmer holen oder nicht. Ist sicherlich eine Frage, über die man lange diskutieren kann. Und ich würde sagen, gehen wir jetzt mal zum Fazit des Spiels und schließen wir das ab und gucken wir nach vorne.
Ja. Hast du denn noch was, was du aus diesem Spiel mitnehmen kannst?
Nee, ich glaube, wir haben das jetzt eigentlich auch schon relativ gut durchgekaut. Die Trainer müssen offensiv eine Lösung finden und das habe ich eben nicht gesagt, ich würde mir auch wünschen, dass Robert Glatzel diese Lösung ist. Und ich glaube, er könnte sie auch sein. Und die Defensive funktioniert gut. Ich glaube, das kann man auch vielleicht einmal mitnehmen. Ne? Das ist jetzt nur ein kleiner Trost, aber der HSV hat in der zweiten Liga defensiv zum Teil wirklich auch große Probleme gehabt und sich da auch Ziele durch nachlässiges Arbeiten in der Defensive selbst verstellt. Und dass das funktioniert und das ist etwas, was man vielleicht auch mitnehmen sollte, ja.
Ja, ich schließe mich allem an. Die Lösung muss sehr schnell her. Klar hat man jetzt so ein, ich will es jetzt eigentlich nicht so nennen, aber machen wir uns nichts vor, das Bayern-Spiel ist mehr oder weniger ein Bonusspiel, weil du das höchstwahrscheinlich verlieren wirst und im wahrscheinlichsten Fall auch nicht wirklich viele Tore schießen wirst. Aber danach muss eine Lösung her, weil danach hast du innerhalb von 3 Wochen 2 Must-Win-Games mit dem Auswärtsspiel in Heidenheim und dem Auswärtsspiel in Mainz, weil wenn du die nicht gewinnst, rutschst du ganz unten mit rein. Wo der HSV eh schon kurz davor ist. Aktuell hat man ja noch ein kleines Polster von 5 Punkten. Aber das ist auch trügerisch. Dieses Polster kann auch schon nach dem nächsten Wochenende weg sein. Oder nicht komplett weg, aber so, dass es nicht mehr wirklich sich anfühlt wie ein Polster. Und da nehme ich jetzt einfach das Trainerteam in die Pflicht, dass ich da... Man hat jetzt 2 Wochen Zeit. Man kann gegen Bayern theoretisch auch irgendwas austesten mal im Sturm. Weil schlimmer werden kann es sowieso nicht. Gerade gegen Bayern. Und dass man einfach in 2 Wochen, Samstag 15:30 in Heidenheim, eine gute Lösung hat. Da nehme ich jetzt das Trainerteam einfach mal in die Pflicht.
Ja, und das Spiel, das wird auch unangenehm. glaube ich. Also ich muss sagen, auch die letzten 20 Minuten im Derby fand ich als HSV-Fan super anstrengend und nervig. Und ich glaube, das könnte uns in Heidenheim auch erwarten, weil die haben sowieso ein Thema mit dem HSV. Das ist immer unangenehm. Und jetzt kommt noch die tabellarische Situation dazu und die werden auch brennen ohne Ende. Also sehe ich auch so. Nach Bayern geht es direkt weiter.
Ja, und die sind enorm heimstark. Also wir reden darüber natürlich nochmal on Detail, wenn wir auf Heidenheim gucken. Aber die sind schon wirklich sehr heimstark in den letzten Wochen. Klar, gegen RB verloren, unter anderem gegen Bayern verloren. Aber das ist halt auch Topklasse in der Bundesliga. Machen wir es noch kurz und schmerzlos, Ben. Kommen wir noch zur Note. Was gibst du dem HSV für dieses Spiel?
Ich gebe eine 5 minus einfach und allein aus dem Grund ist es keine 6, weil sie es nicht verloren haben.
Ja, ich gebe eine 6. Punkt. Ich bleib dabei. Da gibt es nichts drum herum. Ob das Spiel, das nächste Spiel auch eine 6 wird, das hängt, glaube ich, vor allem von der Höhe der Anzeigetafel ab. Nein, ich bin zynisch. Ich gebe es zu. Es sind 90 Minuten Fußball. Da kann viel passieren. Aber trotzdem, die Vorzeichen, und da kommen wir jetzt zu unserem zweiten Topspiel dieses Jahr, Samstag 15:30 Uhr in der Bundesliga. Erstes Mal war in München, haben wir eine 5-0-Packung bekommen. Jetzt ist es gegen München. Bent, bereite mich doch mal ein bisschen vor auf den HSV in diesem Spiel.
Ja, der 20. Spieltag steht an. Für den HSV ist es das 19. Spiel. Und die Bayern sind mal wieder zu Gast im Volkspark. Ne? Zum ersten Mal seit Oktober 2017. Da haben die Bayern nur, muss man sagen, 1:0 gewonnen. Torschütze war ein gewisser Tolisso. Ist mir auch mehr oder weniger entfallen, dass der mal bei Bayern gespielt hat. Und der HSV hat früh in Unterzahl gespielt. Gideon Jung hat in der 39. Minute den Platz verlassen müssen. Ich muss sagen, ich erinnere mich an dieses Spiel fast gar nicht mehr. Hast du da irgendwie noch Erinnerungen dran?
Nee, absolut nicht. Also ich habe nicht mal mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir da 1-0 verloren haben und dass Tolisso der Torschütze war. Also danke,
Ja.
dass du es aufgefrischt hast.
Zum 108. Mal ist es jetzt am Samstag um 18:30 Uhr soweit. Das ist das zweite Mal, dass der HSV am Samstag zur Topspiel-Anschlusszeit spielt. Das Hinspiel war das erste Mal, das Hinspiel gegen Bayern. Ja, 108 Mal, der HSV hat nur gegen Werder öfter in der Bundesliga gespielt, nämlich 109 Mal. Und Bayern ist vor dem Spiel der klare Tabellenführer der ersten Liga mit 50 Punkten nach 19 Spielen, unter anderem 72 geschossenen Toren. Ne? Das sind mehr als viermal so viele, wie der HSV hat. Der Rekordmeister ist bis zum vergangenen Wochenende ungeschlagen gewesen, verlor dann jedoch ausgerechnet im bayerischen Duell gegen den FC Augsburg. Und da sehen wir wieder mal, Fußball ist zum Teil auch ein absolut unberechenbares Geschäft. Augsburg hat in diesem Jahr schon 0 zu 4 gegen Gladbach verloren. Und jetzt haben sie gegen Bayern gewonnen. Also das kannst du mir eigentlich auch nicht erklären. Ja. Bleibt ein bisschen abzuwarten, wie dieses Spiel noch nachwirkt, wenn die Bayern dann nach Hamburg kommen, weil die Bayern, während wir jetzt gerade sprechen, sich auf das Champions League-Spiel in Eindhoven vorbereiten. Die stehen dann 20 Minuten auf dem Platz. Und das wird dann sozusagen das letzte Spiel sein, das die Bayern absolviert haben, wenn sie zum HSV kommen. Ja, was kann man noch sagen? Vincent Kompany, der ehemalige Spieler des HSV, kehrt zum ersten Mal im Rahmen eines Pflichtspiels nach Hamburg zurück. Ich bin gespannt, wie er empfangen wird, vielleicht auch von den Fans. Ich habe den Eindruck, Kompany hat sich in der Vergangenheit immer sehr wertschätzend über den HSV geäußert, hat auch über seine Zeit beim HSV eigentlich immer wertschätzend gesprochen, auch wenn der Abschied damals für ihn persönlich offensichtlich kein schöner war. Das hat er auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel, hat er da noch mal ein bisschen drüber gesprochen. Und ja, die Bayern, machen wir uns nichts vor, haben wir schon ausreichend drüber gesprochen, eine absolute Top-Mannschaft in Europa, die grundsätzlich auch in den Champions League-Titel mitspielen kann und die dem HSV qualitativ meilenweit entwachsen ist. Und ja, wir gucken noch kurz auf das Personal, das der HSV an dem Tag zur Verfügung hat oder auch nicht. Josef Paulsen ist nach wie vor verletzt. Und dann gibt es noch eine weitere Verletzung, die jetzt aus dem St. Pauli-Spiel stammt, und zwar die von Alexander Rössing-Ledesit. Ganz bittere Nummer, ist nach, ja, ich weiß nicht, 8, 9 Minuten durch ein Foulspiel von Adam Sigala Ja, verletzt worden, ging nicht aufs Knie, sah zuerst ein bisschen in den Fernsehbildern so aus, als könnte es das Knie sein. Da ist heute jetzt bekannt gegeben, dass es eine Verletzung am Syndesmoseband ist. Und ja, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Alexander Rössing-Lehlisedt für den Rest der Saison ausfallen wird, also wirklich sehr bitter. Dann gibt es ein paar Fragezeichen, ein paar Spieler, bei denen nicht ganz klar ist, ob sie es rechtzeitig in den Kader schaffen. Darunter ist Damien Downs, leidet an einer Wadenverhärtung. Fabio Baldé, eine Sehnenreizung im Oberschenkel. Robert Glatzel war krank, soll aber jetzt wieder trainiert haben, allerdings nicht mit, also noch nicht voll belastet haben über die Woche. Das gleiche gilt für Jean-Luc Dompé, der hat nach wie vor Achillessehnenprobleme, ist allerdings im Training. Also nicht so, dass er jetzt zu den klaren Ausfällen zählt, ist bei Glatzel genauso. Bei denen, also je nachdem, was man jetzt liest, ne, das können wir nur vom heutigen Standpunkt bewerten, sind die beiden eher eine Kaderoption als nicht. Bei D und Downs scheint es eher unwahrscheinlich zu sein, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ja, so sieht es momentan aus. War mit Omari könnte auch wieder eine Kaderoption sein. Zum ersten Mal seit dem Spiel gegen Union Berlin. Also ja, das wäre die Personalsituation für den HSV.
So, Ben, danke, dass du mich auf den, also uns auf den HSV-Kader vorbereitet hast. Dann habe ich jetzt die Ehre, auf den Bayern-München-Kader zu gucken. Ehre in dem Fall, weil das natürlich voll die Welttruppe ist. Und es war sehr schwer für mich hier. Wir picken uns ja immer so drei, vier Spieler to watch raus. Es war sehr schwer für mich hier zu gucken, auf wen konzentriere ich mich überhaupt. Deswegen habe ich ein bisschen gemogelt. Ich habe fünf mitgebracht. Der erste ist Jamal Musiala. Warum Jamal Musiala? Erstmal, er war verletzt im Hinspiel. Wir haben also noch nicht Jamal Musiala gegen diese HSV-Hintermannschaft gesehen. Kann jetzt jeder für sich beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Ist der absolute Shootingstar dieser Bayern-Mannschaft grundsätzlich, natürlich nicht in dieser Saison, aber grundsätzlich im offensiven Mittelfeld. War jetzt lange schwer verletzt, üble Verletzung in der Club-WM. Hat jetzt vor ein paar Wochen gegen Leipzig sein Comeback gefeiert und könnte nun, nach dem, was man so in den Medien liest, sein Startelf-Comeback, zumindest in der Bundesliga. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er heute Abend spielt. Gegen den HSV ausgerechnet feiern. Jemand, der außerdem zurück ist, zweiter Name, den ich habe, ist Alphonso Davies. Der war wie Musiala lange verletzt, ist jetzt wieder da. Spannend bei Davies war gegen Augsburg, stand er seitenfremd auf der Rechtsverteidigerposition, was aber auch an den vielen Verletzungen der Bayern lag. Aber wir kommen gleich noch dazu. Zumindest auf Rechtsverteidiger sind die Bayern immer noch nicht wirklich gut aufgestellt. Das heißt, es könnte sogar sein, dass er da wieder startet. Und dann müsste man da, finde ich, sehr drauf aufpassen, weil das wäre dann sehr viel Tempo gegen die Muheim und eventuell Dompe-Seite. Da muss der HSV aufpassen. Aber auch wenn er auf der linken Seite spielt, muss der HSV vor dem Tempo aufpassen. Aufpassen, gutes Stichwort. Ich komme zu dem wahrscheinlich gefährlichsten Duo der Bayern. Das ist ihr Flügelduo aus Michael Olise auf dem rechten Flügel und Luis Diaz auf dem linken. Wenn man die Zahlen deren Scorer sich durchliest, da kriegt man als HSV-Fan feuchte Augen. Weil man sowas auch gerne mal wieder lesen würde. Michael Olise hat in dieser Saison unglaubliche 26 Scorer-Punkte erzielt. Scorer-Punkte für die, die es nicht wissen, Tore und Vorlagen. Luis Diaz schon 19. Das ist schon echt heftig. Ist damit bei weitem Abstand das beste Flügelduo der Liga. Beide haben auch Scorer gesammelt beim 5-0 gegen den HSV im Hinspiel. Das heißt, auch mit dem HSV haben die beiden schon ihre guten Bekanntschaften gemacht, leider aus unserer Sicht. Und die beiden musst du in den Griff kriegen, wenn du irgendwas mitnehmen musst. Das ist ganz klar. Wenn du die beiden nicht in den Griff kriegst, wird es ein langer und vor allem sehr gegentorlastiger Nachmittag damit, oder Abend. Davon kann man ausgehen. Und der letzte Name, einfach weil er da auch noch nicht so gehypt war, wie er es jetzt ist, möchte ich ihn ja einfach nochmal reinbringen, ist natürlich Lennart Kahl. Ist aktuell das gehypteste Talent mit Said Elmala zusammen im deutschen Fußball. Mittlerweile hat er sich sogar etabliert als eine Art Stammspieler, kann man sagen. Und was bei Kahl halt ist, der ist immer für die besonderen Tore gut, für Distanztore, für Tore in einem Moment, wo man sich denkt, oh, jetzt könnten die Bayern mal eins gebrauchen, um das Spiel zu gewinnen. Dann kommt meistens Lennart Kahl. Ich hoffe natürlich, dass er es heute nicht tut. So, dann schauen wir uns noch an, wer voraussichtlich nicht dabei sein wird. Ich muss dazu sagen, kleiner Disclaimer, ich berufe mich hier auf Transfermarkt und auf die Tatsache, dass ich das hier auf oder wir das hier aufnehmen vor dem Champions League-Spiel in Eindhoven, kann natürlich sein, dass sich jetzt einer verletzt. Hoffen wir natürlich nicht, weil wir wünschen niemandem eine Verletzung. Außer er heißt Harry Kane. Das würde ich heute wirklich annehmen für den HSV. Nein, Spaß beiseite. Wir wünschen natürlich niemandem eine Verletzung. Aber schauen wir es uns mal an, wer offiziell gerade wahrscheinlich nicht dabei ist. Das ist einmal Rafael Guerrero mit einer Muskelzerrung. Konrad Leimer, da sind wir bei einem Rechtsverteidiger mit einem Muskelfaserriss. Und Josip Stanisic, da sind wir beim anderen Rechtsverteidiger/Innenverteidiger mit einer Kapselverletzung. Und dann, Bent, habe ich, für die Zuhörer wird das nicht ganz neu sein, wenn sie das hören. Vielleicht ist es dann sogar schon entschieden. Aber vielleicht für dich und mich eine neue Info. Leon Goretzka steht auf einem Absprung zu Atletico Madrid. Das kam kurz vor der Folge raus. Und das soll sich in den nächsten 24 Stunden von uns aus gesehen, wenn man den Medienberichten glaubt, entscheiden. Und sollte er sich für einen Wechsel entscheiden, selbst wenn der bis dahin noch nicht vollzogen ist, wird er ziemlich sicher nicht mehr im Bayern-München-Kader stehen, einfach damit der Wechsel nicht gefährdet wird. Also zumindest auch Leon Goretzka ist höchstwahrscheinlich nicht mehr im Kader, werden wir nicht im Volkspark auflaufen sehen. So, und dann, Bent, wollen wir trotzdem nochmal drauf gucken. Gibt es irgendeine Möglichkeit für den HSV, hier was mitzunehmen? Gibt es einen X-Faktor? Was hast du dir da zurechtgelegt? Was muss für den HSV laufen, um das Spiel hier erfolgreich gestalten zu können?
Ja, wir sind ja heute im Phrasenmodus, zumindest ich bin das. Mhm. Nutzen wir die Chance, die wir nicht haben. Ne? Also ich glaube, dass die Chance auf ein Wunder, das für mich schon Punktgewinn, wäre erhöht, wenn der HSV erstmal sicherstellt, dass er in den ersten 10 Minuten kein Gegentor kriegt. Wir erinnern uns an das Hinspiel, das lief überhaupt nicht gut an mit dem ersten Gegentor in der 3. Minute und dem 2. in der 9. Im Grunde war das Spiel dann schon entschieden. Ne? Also ja, muss man einfach so sagen. Und ich glaube, je länger der HSV das 0-0 halten kann, kann vielleicht auch der Volkspark dem HSV oder der Mannschaft nochmal einen gewissen Push geben, dieser Übermacht, die Bayern darstellen, dann auch irgendwas entgegenzusetzen. Deswegen ist das für mich der X-Faktor und der liegt natürlich auf der Defensive. Wir haben es heute auch viel über die Offensive gesprochen. Die Defensive wird gegen die Bayern vor allem gefordert sein. Es ist gut, dass Luka Vucevic in der Form, in der er jetzt ist, dabei ist. Er war ja im Hinspiel gegen Bayern auch dabei. Es war sein erstes Spiel, ein total undankbares erstes Spiel. Ja. Und deswegen erstmal die Null halten, das ist für mich der X-Faktor. Wenn er auch so das schafft, dann ist erstmal viel gewonnen.
Ja, und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Luka Vucevic mit einer deutlich besseren Innenverteidigung auch um ihn drumherum. Die Innenverteidigung damals, ohne den beiden zu nahe treten zu wollen, aber es war absolut kein gutes Spiel von ihnen mit Aboubakar Soumaoro und war mit Omari. Das wird er diesmal hier nicht haben mit Capaldo und mit Torunariga. Gehe ich davon aus, dass sie zumindest individuell eine bessere Leistung zeigen werden. Ob es dann reicht, wird man sehen. Und ich gebe dir auch recht, ein Unentschieden wäre schon mehr, als man hier erwartet, ehrlicherweise. Deswegen komme ich zu meinem X-Faktor. Und das ist jemand, du hast eben gerade schon über ihn gesprochen, das ist Luka Vucevic. Und ich schreibe bewusst dazu, auf beiden Seiten des Balles. Was meine ich damit? Ich fange erst mal hinten an, wo du gerade aufgehört hast. Er wird voraussichtlich ins direkte Duell mit Harry Kane gehen, wenn die Bayern Kane nicht gerade schon. Wenn er den irgendwie limitieren kann, und ich weiß, dass das jetzt viel verlangt ist von einem 18-jährigen Innenverteidiger gegen wahrscheinlich den besten Stürmer, einen der 3 besten Stürmer der Welt, definitiv den besten Stürmer der Bundesliga, dann wäre theoretisch Teil der Torgefahr von Bayern München weg. Und generell muss man sagen, braucht der HSV aber defensiv einen, ich glaube, sehr gut wäre fast übertrieben, er braucht wahrscheinlich einen astronomisch guten Tag, um hier auch nur, so ehrlich muss man auch sein, den Hauch einer Chance zu haben. Und um den überhaupt haben zu können, braucht man eine gute Leistung von Luka Vucevic als Abwehrchef. Deswegen ist er für mich hinten der X-Faktor. Er könnte es für mich aber genauso gut vorne sein, weil mit der dominanten Spielweise der Bayern, die sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball wenig zulassen, hat uns der FC Augsburg eigentlich gezeigt, wie man ihnen wehtun kann. Und das sind Standards. Und der HSV wird wahrscheinlich auch die größte Chance im Spiel haben über Ecken, Freistöße, wenn man sich mal welche herausspielen kann. Und wenn Robert Glatzel noch nicht auf dem Platz steht, wovon ich persönlich ausgehe, dass er zumindest nicht von Anfang an spielen kann, jetzt im Bayern-Spiel, und das auch nicht das Spiel ist, wo man ihn reinwirft, ehrlicherweise, weil macht jetzt nicht den riesen Unterschied, dann ist Luka Vucevic bei Ecken und Freistößen der klare Zielspieler. Das haben wir gegen St. Pauli unter anderem gesehen, gegen Freiburg hat er sogar ein Tor so erzielt. Und deswegen könnte er da auch hier für mich auf der Seite des Balles ein Faktor werden. Und natürlich, im Vakuum gesprochen, da machen wir uns beide auch noch nichts vor, der größte Faktor für den HSV, ich glaube, da sage ich nichts Falsches, könnte der Volkspark hier sein, oder?
Ja, ich hoffe es. Also die Bayern haben da ja auch schon lange nicht mehr gespielt. Mhm. Und es hat schon andere Mannschaften in dieser Saison gegeben, die sich schwer getan haben, das stimmt. Ja. Und auf der anderen Seite darf man es auch nicht romantisieren gegen eine richtig gute Mannschaft, die Bayern sind, kann dann irgendwann auch so ein Fanansturm vielleicht nicht mehr so viel ausrichten, aber ja, doch, also es müssen alle auch an dem Tag hinter dem HSV stehen und wenn es nicht läuft, vielleicht auch dafür sorgen, dass der HSV sich an dem Tag ein bisschen selbst feiert.
Ja, machen wir uns nichts vor, wir sind hier weiterhin der klare Außenseiter. Aber dann schauen wir doch mal drauf. Bent, was denkst du, wird für eine Mannschaft ins Rennen geschickt werden gegen die Bayern?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Defensive jetzt große Experimente gemacht werden. Deswegen würde ich sagen, die Innenverteidiger werden dieselben sein wie im Derby.
Habe ich auch.
Ja, jetzt haben wir wieder die rechte Schiene. Ist immer so eine Sache bei uns beiden.
Ja, stimmt.
Ich glaube, ich gehe jetzt doch auch mal mit Bagariata.
Ja, und wir haben eine Premiere. Wir haben das erste Mal, vielleicht noch ganz kurz Chronistenpflicht halber, wir sagen natürlich Capaldo, Vučković und Torunariga in der Innenverteidigung, für die Leute, die den HSV nicht so viel verfolgen. Aber kommen wir zu Jatta. Habe ich auch. Und ich sagte, es liegt einfach an der Tatsache, dass ich will, dass irgendjemand da auf der Seite läuft, der den Speed von Alphonso Davies irgendwie matchen kann. Und das
Ja, und
ist für mich Bakary.
ich möchte auch sehen, dass Jatta mit Musiala und Lennart Kahl auf dem einen Platz steht. Also
Ja.
das.
Das wäre irgendwie cool, ja. Zentrale, ich mach mal weiter. Hast du auch wahrscheinlich einmal Nicolai Remberg, an dem führt kein Weg vorbei. Hast du dann auch Albert Sambilo Konga?
Ja, habe ich.
Ja, ich auch.
Und ich glaube, dass er auch ein Faktor sein kann. Er ist im Hinspiel, das war auch sein erstes Spiel, ist da irgendwann eingewechselt worden, war dann kein großer Faktor mehr. Aber er ist ein Spieler, der auch Mannschaften vom Format Bayern München kennt und der sich vielleicht auch nicht so leicht ins Boxhorn jagen lässt, wenn da jetzt die Stars, die in der Champions League spielen, auf dem Platz stehen, weil er es halt selbst auch schon getan hat.
Ja, linke Schiene, Miro Muheim gesetzt.
Ja.
Brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Jetzt bin ich gespannt. Mit den ganzen Verletzungen, wahrscheinlichen Verletzungen, angeschlagenen Spielern, wie stellst du deine offensive Dreierreihe für Bayern zusammen?
Also ich habe von rechts nach links Fabio Vieira, Renzo Königsdörfer und Jean-Luc Dompé.
Ich hätte gern Jean-Luc Dompé. Ich mache mir Sorgen, dass er nicht starten wird. Deswegen habe ich Fabio Vieira auch, Rentschroth Königsdörfer auch, einfach aus Optionsmangel. Und ich habe Brajan Philipp auf dem linken Flügel. Weil ich
Okay.
irgendwie gerade nicht sehe, dass Dompé bereit ist für 60, die er dann ja wahrscheinlich gehen müsste. Wobei man gegen Bayern noch argumentieren kann, dass man ihn nach 45 wieder auswechselt. Und deswegen glaube ich, wenn versuchst du, der Plan des HSV, kann ich mir vorstellen, wird sein, lange die Null halten, versuchen die Bayern immer wieder nach hinten zu ziehen mit langen Bällen. Dafür hast du Königsdörfer und Philipp grundsätzlich. Sie treffen halt nicht, aber Speed haben sie. Und Dompé dann in der zweiten Halbzeit reinschmeißen, wenn vielleicht es noch knapp steht und hoffen, dass da was zu holen ist. Deswegen denke ich, dass Ryan Philipp starten könnte. Aber jetzt wird spannend, Bent. Was denkst du? Wie geht's aus?
Aber noch, eigentlich haben wir mal gesagt, dass wir nicht gegen den HSV tippen. Ne? Ich hatte mir jetzt die Folge nochmal angehört vor dem Hinspiel, da haben wir doch deutlich gegen den HSV getippt.
Ja.
Ja, ich hoffe auf ein 0-0 und ich tippe ein 0-3.
Ja, sticht, tippe ich auch. Und mit dem 0-3, das klingt jetzt zynisch, aber wäre ich sogar sehr zufrieden, wenn man sich
Ja, ich
anguckt, wie
meine.
andere Mannschaften abgeschossen wurden gegen
Ich wollte
Bayern.
gerade sagen, Wolfsburg ist auch so ein Ding, ne? Also, und man muss sagen, das war maximal mühelos. Also einfach mal 8 Tore geschossen.
Vielleicht, was hilft, die Bilanz in München haben wir ja letzte Folge drüber geredet, oder nicht letzte Folge, aber damals drüber geredet. Die ist grausig, die Bilanz zu Hause auf die reinen Ergebnisse betrachtet, ist deutlich besser gegen die Bayern. Also vielleicht hilft das, dass es nicht so viele Tore werden. Komm, Vincent, sorg einfach dafür, dass wir nicht abgeschossen werden. Das wäre schon lieb.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, und dann ist es endlich wieder soweit. Wir bringen eine altbeliebte Kategorie zurück, denn die HSV-Frauen sind wieder da. Moin Mädels. Und was soll ich sagen? Ganz wichtig. Die HSV-Frauen melden sich jetzt echt mit einem wichtigen Sieg im Kellerduell gegen die SG Essen zurück in die Saison und springen jetzt erstmal wieder über den Strich. Heldin, wenn man das so sagen will, der HSV-Frauen ist am Ende Doppelpackerin Sophie Hildebrand. Die Österreicherin trifft erst fürs das Zwischenze oder zieht erst das zwischenzeitliche 1 zu 0 und trifft dann später per Elfmeter in der Nachspielzeit zum 2 zu 1 Siegtreffer. Dramatischer geht es eigentlich nicht. Aber wenn man auf die Mannschaft guckt und auch auf den Kader, dann fällt einem auf, da ist echt einiges passiert im Winter bei den HSV-Frauen. Denn allein beim Auftakt jetzt in die zweite Saisonhälfte standen mit Torhüterin Lea Paulik, Magou Doucouré, ich entschuldige mich bei allen französischsprachigen Menschen für diesen Namen gerade, ich kann kein Französisch, Rechtsverteidigerin und Paulina Barths, zentrales Mittelfeld, standen gleich drei Neuzugänge in der Startelf und mit Camilla Lindberg, Stürmerin, und Gloria Sliskovic, Innenverteidigerin, sind noch zwei weitere Neuzugänge von der Bank eingewechselt worden. Also insgesamt 5 Neuzugänge, die hier eine Rolle gespielt haben im Kader. Und so ein bisschen hat man das Gefühl mit den Neuzugängen und jetzt mit dem Sieg gegen Essen, man steht über dem Strich, dass es so eine kleine Aufbruchsstimmung gerade gab. Deswegen die Frage an dich, Ben, zum Abschluss dieser Folge. Kann der Sieg jetzt gegen Essen der sprichwörtliche Brustlöser sein? Oder wird es weiter eine sehr schwere Saison für die HSV-Frauen in der ersten Liga?
Es wird weiter richtig schwer. Aber ich glaube, dass die sportliche Führung erkannt hat, dass der Kader irgendwie nochmal verstärkt oder zumindest breiter aufgestellt werden musste. 5 Transfers im Winter, schon eine Ansage, finde ich. Ja. Und die kam ja auch aus den verschiedensten Ecken der Welt. Ich hatte gelesen, die eine Spielerin kam von Zenit St. Petersburg. Ja. Also aus Russland werden ja wenige Transfers getätigt aus Gründen. Und das ist schon interessant. Und letztendlich es ist super wichtig, dass sie das Spiel gewonnen haben. Da gibt es keine zwei Meinungen zu. Und ja, es hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wie Essen und Jena jetzt weiter performen. Du kannst nie ausschließen, dass die dann aus der Reihe plötzlich mal einen Sieg holen, mit dem du es nicht erwartet hättest. Und ja, die HSV-Frauen, ähnlich wie die Männer, voll im Kampf um den Klassenerhalt. Und wir drücken die Daumen.
Ja, total. Also ich muss dir da recht geben, gerade wenn man sie anguckt, das gesagt, St. Petersburg, aber auch von Juventus Turin, das ist eine Champions-League-Mannschaft gewesen in den letzten Jahren. Von Napoli kam eine Spielerin allein aus Leverkusen und Frankfurt. Also man hat ja auch gesehen, man hat auch wirklich erkannt, dass die Qualität, so blöd das oder so hart das jetzt klingt, den Spielerinnen davor gegenüber einfach nicht reicht. Und hat sich, finde ich, auch auf wichtigen Positionen mit der Torhüter-Position, den Innenverteidiger-Positionen, Sturm und zentrales Mittelfeld und Rechtsverteidiger auch wirklich auf wichtigen Positionen verstärkt. Aber ich bin leider auch da total bei dir. Ich hätte jetzt gerne den HSV-Frauen-Fans hier Hoffnungen gemacht, aber das wird eine unfassbar schwere Saison weiterhin. Und man muss echt hoffen, dass da vielleicht noch ein, zwei überraschende Siege vom Laster fallen, man vielleicht mal überraschend einen Punkt zu Hause mitnimmt und dann natürlich das direkte Duell vor allem gegen Jena auch gewinnen. Aber es bleibt eine lange Saison, es bleibt eine schwere Saison. Wir werden es hier weiter in Moin-Mädels uns angucken, drücken natürlich den HSV-Frauen genauso wie den Männern, das hast du wunderbar gesagt, die Daumen. Und drücken den HSV-Männern jetzt vor allem erstmal die Daumen, dass das nicht zu schlimm wird am Wochenende. Bist du im Stadion? Die Frage noch zum Abschluss.
Ja, schon. Es soll ja sehr kalt werden, aber doch, das will ich mir eigentlich nicht entgehen lassen.
Jawohl. Ich gehe dem HSV an dem Wochenende fremd, ich gebe es zu. Ich bin nämlich am Tag danach bei Fortuna Düsseldorf. Aufgrund der Tatsache, dass die Brüder meiner Freundin, die sind beide noch im Kindesalter, sind große Fortuna Düsseldorf-Fans, aber schon in dem Alter, und wir haben denen zu Weihnachten geschenkt, dass wir mal zum Spiel gehen. Und ich gucke mir dann Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn an und gucke mir Bayern München gegen HSV oder HSV gegen Bayern München ganz entspannt von der Couch an. Aber ich drücke natürlich dem HSV die Daumen, dass das irgendwie wird. Und mein Herz schlägt weiter schwarz-weiß-blau, auch wenn ich da einmal in ein rot-weißes Stadion reingehe. Das wird sich nicht ändern. Ich glaube, das sind schöne Schlussworte für die Folge, oder?
Auf jeden Fall.
Gut, dann, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.